Wir kommen nicht aus dieser Isolation raus, aus dieser Quarantäne raus, aber der Podcast, immerhin der kommt raus, und zwar mit einem Knaller, der uns kurz vor der Aufnahme noch reingespült hat, Frau Schelling. Sagt jetzt der Mann beim SCB, der es durchgeht. Der Herr Federer, wir dürfen heute alle sitzen oder duzen. Schöne Tradition, die wir hier begründen. Der Herr Federer sagt den Leuten, wie sie selber Tennis spielen. Und der Simon Ammann hat das Gefühl, er macht noch ein bisschen weiter bis ins höhere Alter. Von, man könnte nur mutmaßen, wie lange es noch eingesprungen wird. Das und mehr, jetzt dann geht es bei uns.
Pro und Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist, wie machen wir einen Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, einen Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen zuerst noch die Scheissponys.
Der Herr Kessler spaziert seit neuestem.
Ich habe schon den Spaziergang als Abwechslung entdeckt. Not macht Erfinder ist, und wenn man nicht springen will, so wie ich, joggen, verabscheue, dann ist der Spaziergang eine sehr gute Alternative, finde ich. Außerdem entdeckt man so verschiedene Stadtquartiere, wenn man natürlich in einer Stadt wohnt, das wird schwierig.
Gut, man muss einfach weiter spazieren, bis eine Stadt kommt.
Also in Zürich gibt es sehr schöne Quartiere, Seebach entdeckt, Schwammendingen teilweise, Würlikon sowieso. Schön. Ja, unbedingt. Also, so ausgedehnte Spaziergänge sind nicht nur fitnessdienlich, sondern ich habe gemerkt, angenehme Nebenerscheinung ist, dass man Gewicht verliert dadurch. Ich will jetzt zwar nicht Gewicht verlieren, aber es passiert ja trotzdem. Darum kann ich nur empfehlen.
Wie spazierst du? Also, das klingt nach sehr intensiven Spaziergängen, wenn man noch abnimmt dabei. Oder, wie bist denn du vorher? Ist einfach mit dem Rollator ins Büro gefahren oder was?
Mit dem Rollator.
Oder mit dem Rollator, mit so einem Segway, meine ich. So die, irgendetwas, wo man sich halt nicht anstrengen muss. Es klingt jetzt gerade so, dass, als ob du dich vorher nie bewegt hättest. Sonst hocken doch jetzt alle.
Ja, aber den Spaziergang habe ich vorher eben verabscheut, weil überhaupt keinen Sinn gemacht hat, scheinbar. Ich denke, warum soll ich irgendwo hinspazieren, wenn ich auch das Tram nehmen kann? Dann war ja nicht der Weg das Ziel gewesen, sondern tatsächlich das Ziel, einfach so schnell wie möglich ankommen. Und jetzt, ja, wenn man mal raus will, aus dieser Abschottung, dann sollte man ja gleich noch anderen Leuten fernbleiben. Also muss man fast irgendwo hinlaufen.
Muss man spazieren.
Dann macht es auch keinen Sinn, dass man das mit dem Tram macht. Man kann ja daheim bleiben.
Spazieren wir zum nächsten Thema?
Ja, fließenden Übergang. Wechseln wir in den Laufschritt.
Sehr gut. Los.
Gut. Also Florence Schelling. Neue Sportchefin, ich glaube, der Titel Sportmanagerin. GM heißen ja die Sportchefin jetzt mittlerweile. Mit dem korrekten Anglizismus versehen. GM, General Manager, übernommen aus dem Ausland. Für uns sind es eigentlich immer noch Sportchefin. Und eben Frau Schelling ist jetzt Sportchefin im SCB.
Ja, ist heute Mittwoch rausgekommen. Wer setzt Alex Schattler, wo wird er angeschoben? Er wird nicht entlassen, sondern kommt einen neuen Aufgabenbereich über, wie das beim SCB manchmal ein bisschen Tradition hat. Dass Leute nicht unbedingt gespickt werden. Also Trainer schon, bekanntlich, aber sonst sucht man. Ist eigentlich auch nicht blöd, Leute, die man gut findet, in der Organisation zu halten. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Wird auf die Seite befördert, sage ich mal. Und Frau Schelling ist jetzt neu die vorne her steht. So viel ist sicher. Ja. Und jetzt ist die grosse Frage, zum ersten Mal eine Frau, die ein Schweizer Sportunternehmen sportlich managt.
Mhm.
Und dann zudem noch jemand, der vorher auf diesem Posten keine Erfahrung hat. Was sagst du? Gute Idee, schlechte Idee?
Das werden dann das Resultat bestimmen, ob es eine gute Idee war oder nicht. Ich frage mich grundsätzlich einfach, ist sie die Beste von diesen Posten? Hat es niemand rum, der mehr Erfahrung hat? Einen grösseren Leistungsausweis? Dann frage ich mich, ist sie sich bewusst, auf was sie sich da einlässt? Also sie wird genau an den gleichen Parametern gemessen wie ihre Vorgänger. Das ist beim SCB klar, das ist nur der Erfolg und sonst gar nichts. Und die Frage, ich sage in dem Zusammenhang auch, eine Frau kann das bestimmt. Also es darf gar keine Rolle spielen aus meiner Sicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Das Einzige, was zählt, ist die Fachkompetenz. Ob sie die hat, da bin ich nicht ganz sicher, weil Frauen-Eishockey mit Männer-Eishockey zu vergleichen, ist erstens mal sehr schwierig, macht keinen Sinn. Außerdem ein Netzwerk im Frauen-Eishockey nützt nicht viel in der von Männern dominierten Szene, archaisch organisiert und eben sind wir das Old-Boys-Netzwerk, das gibt es natürlich schon, das muss man sich bewusst sein. Das Netzwerk lässt sich zwar erarbeiten, aber das ist nicht eine Sache von wenige Stunden oder Tage, sondern von Monaten und wenn nicht Jahren. Oder? Also die Leute, die zuletzt frisch in den Job reingekommen sind, auch der Alex Schattler, schon noch nicht so lange am Amt gewesen, Paolo Duca zum Beispiel, also das ist harte Arbeit, sich das Netzwerk aufzubauen und das auch zu pflegen.
Ist aber die Frage, warum soll das nicht gelingen? Oder? Also was mir einfach auffällt, ist, wenn man sagt, wenig Erfahrung, das ist logisch, also keine Erfahrung auf diesem Posten, liegt auf der Hand, mit 31 auch schwierig, abgesehen davon, wenn man noch eine Spielerinnenkarriere vorher hatte. Die meisten von den Schweizer National League Sportchefs, wenn mich nicht alles täuscht, haben noch nicht so furchtbar viele Jobs, Sportchef-Jobs gemacht vorher. Also, du hast
schon den
Paolo Duca erwähnt.
Gar nicht möglich,
der Paolo Duca. Man kann Martin Steinecker in Biel. Man kann, ich meine, Raffaener ist beim Verband vorher. In Davos übernommen, letzten Sommer. Also klar, es gibt so die alten Campen, Sven Leuenberger gehört da mittlerweile wahrscheinlich dazu.
Mhm.
Der eine oder andere. Aber es ist jetzt nicht so, also mir dünkt sowieso, die ganz alte Garde hat bis auf wenige Ausnahmen ausgedient in den letzten Jahren. Von dem her ist es eigentlich nur mal logisch, dass man auch beim SCB findet, man lässt jemanden an, hat man eigentlich beim Schattel auch schon gemacht, wo der Job vorher so noch nie ausgeführt hat. Das ist für mich nicht unbedingt, ich sehe das nicht unbedingt als negativen Aspekt. Es spricht vielleicht auch ein bisschen Band darüber, ja, wer in der Schweiz den Job überhaupt machen kann. Ich glaube, es gibt einfach gar nicht so viele Kandidaten, die den Markt dann viel besser würden kennen. Ohne jetzt im Detail über die Frau Schelling ihres Netzwerk Bescheid zu wissen.
Ja, ganz klar. Jeder Sportchef fährt einmal neu an und ist vorher aber eben in dem Business drin gewesen als Spieler in den allermeisten Fällen. Ob das richtig ist, das kann man auch nicht beurteilen. Ob ein Manager, der das Hockey nicht aus dem FF kennt, vielleicht sonst Managerqualitäten hat, das könnte machen. Das müsste man mal versuchen. Ganz klar, aber wie gesagt, das Frauen-Eishockey ist nicht vergleichbar mit dem Berufs-Eishockey, das ist auch klar. Aber das heisst nicht, dass man sich das nicht kann erarbeiten kann, das Fachwissen. Das stimmt. Aber es ist ganz klar, sie wird sicher nicht geschont werden. Also, das muss man sich einfach bewusst sein, ganz ohne Erfahrung auf dem Job, in dem Business drin, da hätte ich jetzt gesagt, da würde ich zuerst mal versuchen, bei einem Club, wo man nicht so stark im Rampenlicht steht, das zu versuchen. Aber beim SCB, der Job ist also schon wird definiert durch permanenten Druck. Da zählen nur die Resultate. Und der letzte Titel ist gar nichts wert. Da musst du sofort wieder liefern. Das hat der Alex Schattler, der eigentlich ein eindrückliches Palmarès aufweist, müssen erfahren. Aber,
das ist so, aber gleichzeitig hat sie doch gute Gelegenheit, also bessere Voraussetzungen hast du fast niemand. Also du kannst dich auf den Sport konzentrieren, im Gegensatz zu kleineren Clubs, also du hast den Paolo Duca vorhin erwähnt, bei Ambri, wo wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen muss organisieren nebenbei. Relativ einen grossen Rucksack hat zu tragen, diesbezüglich zu Bern. Die Maschinerie, die läuft ja eigentlich, oder? Also du kannst dich dort als Sportchef tatsächlich auf den Sport konzentrieren, mit dem Haken, das logischerweise Resultat. Wir kommen nachher ein zweiter Vorteil. Es ist so schlecht gelaufen in der letzten Saison. Viel schlechter geht eigentlich gar nicht. Also selbst wenn jetzt einen harzigen Start hast, resultatmässig, kannst du sagen, okay, man hat jetzt den Trend nicht gebrochen, man hat wahrscheinlich die Gelegenheit tatsächlich, also ein bisschen besser muss es eigentlich werden, egal, wer denn jetzt auch ein neuer Trainer kommt, das wird ja so wahrscheinlich ihre erste Bewährungsprobe dann sein, Coach mitzufinden, wo die ganze Geschichte soll irgendwie zu einem besseren wenden. Und wenn es nur ein bisschen besser läuft als letztes Jahr, logisch, Bern, grosse Ansprüche, völlig klar. Aber hat man an sich schon mal das Argument zu sagen, okay, scheint doch etwas dran zu sein. Also ich glaube, die Ausgangslage, die man jetzt hat, verpasst die Playoffs eigentlich im Moment im Seich, im Elend. Das war ja der Grund gewesen, warum man den Schattel überhaupt gespickt hat. Oder? Also, der Marc Lüthi hat das, glaube ich, auch gesagt. Es ist jeder Transfer, den er gemacht hat, ist ein Schattel-Transfer gewesen und darum schon als schlecht angeschaut wurde. Ich glaube, öffentliche Kreise, vor allem in Bern, um einen Club herum. Es ist von dem her wahrscheinlich auch ein Befreiungsschlag, der genau darum zu dieser Zeit kommt. Und für sie ist das eigentlich, ja, das Gefühl, sie kann fast nur gewinnen. Sie hat gar keinen, also sie hat natürlich den Druck, als Frau müssen zu liefern, weil sie die Erste ist, weil man will schauen, kann die das überhaupt, so ungefähr. Selbstverständlich kannst du das als Frau, aber angeschaut wird es gleich. Gleichzeitig, wenn es ein bisschen besser läuft, positive Tendenz absehbar ist, dann kaufst du mindestens Zeit, um eben das Netzwerk aufzubauen.
Ja, gut, die Frage ist auch, ab welchem Zeitpunkt wird Ihre Arbeit tatsächlich bewertet? Also die meisten Transfer für die nächste Saison, sie sind ja schon gemacht, also da hat sie überhaupt keinen Einfluss nehmen. Ob man sie jetzt zu dem Zeitpunkt schon ganz allein darüber entscheiden lässt oder ob man Vorschläge machen lässt, wer als Trainer gekommen soll, das finde ich jetzt... Das würde mir dann auch keinen Gefallen tun, weil da kann sie sich gar noch nicht auskennen. Also das Geschäft kann sie noch nicht kennen. Sie kann schauen, wer ist auf dem Markt. Aber wie eignen sich die Leute tatsächlich, passend die zu dieser Mannschaft? Was will der SCB für eine Philosophie auf die Eis bringen? Dort einen passenden Trainer dazu zu finden, ist ja meistens das Ziel. In den Vereinen, wenn ja heutzutage nicht mehr einfach einen Trainer, der nachher alles umkrempelt, sondern einer, der zu ihrer Philosophie passt. Das muss sie alles noch lernen. Und darum glaube ich auch nicht, dass sie jetzt schon in der Lage sein kann, zum den richtigen Trainer zu finden. Außerdem heisst es ja auch noch, dass der Alex Schattel sie noch einführen wird jetzt in den Job. Nur schon das ist eigentlich für mich ein Alarmsignal, weil das ist nicht irgendein Bürojob, wo man einen muss einführen und die ganzen Abläufe erklärt, wer wird verantwortlich sein, wo muss man durchlaufen und so weiter, sondern da bist du eigentlich vom ersten Tag, von dem du den Job beginnst, stehst du in der Verantwortung und wenn du gleichzeitig noch eingeführt werden musst, also das ist ein Mechanismus, den man so nicht kennt. In der Regel ist es so, der alte Sportchef wird entlassen, der neue Kunde übernimmt die Verantwortung. Und dann schaut man mal, was hat der alte noch für Transfers gemacht, dann wird meistens der alte noch zur Verantwortung gezogen dann. Und es gibt dann so eine Mischrechnung. Es ist ja nicht klar definierbar, ab wann wirken jetzt die Massnahmen vom neuen Sportchef und die alten zählen nichts mehr. Aber das hat mich ein bisschen verdutzt, muss ich ehrlich sagen, dass der alte Sportchef noch muss den neuen einführen muss.
Ja gut, das kann ein Vorteil
sein. Das heisst ja im Prinzip, dass sie das noch nicht kann.
Vielleicht ist einfach ein geordneter Übergang gar nicht so schlecht.
Was für ein geordneter Übergang?
Also von
Übergang
was? Machst, das macht jeder.
Von Gummi und Bleistift.
Entschuldigung?
Ein Übergang, eine Übergabe von Bleistift und Radiergummi, oder was?
Ja, vielleicht von Dossiers, die noch offen sind, zum Beispiel, so Sachen. Eher so. Aber wie das im Detail aussieht, ist mir auch nicht ganz klar. Also das werden wir wahrscheinlich heute auch nicht mehr gründen. Also du bist eher skeptisch,
gehöre ich aber raus. Ich bin aber nur skeptisch. Ich hoffe, dass es klappt und dass man sie nicht quasi, dass da Kalkül dahinter steckt, dass man sagt, jetzt holen wir halt mal eine Frau, die werden es dann mit Glassehändchen anlangen, das wird nicht passieren. Also die wird nicht geschont werden, die wird genau nach dem gleichen Gesetz vom Leistungsprinzip beurteilt, wie ihre Vorgänger und wie alle anderen Leute, die diese Verantwortung tragen. Und das finde ich auch richtig so.
Aber da ist jetzt der Marc Lüthi relativ unverdächtig, oder? Also der ist jetzt nicht, bis jetzt nicht aufgefallen als jemand, der, ja, weiss nicht, also ich glaube, er rechnet sich nicht den Kreisen zu, die sich irgendwie für Quoten einsetzen, zum Beispiel, sondern ich habe das Gefühl, der hat sich schon, also gut, ausser es ist wirklich eine radikale PR-Lösung, was sehr unfair wäre, ich glaube, auch einer Beteiligten gegenüber, dem Club absolut, gegenüber, der Sportchefin gegenüber, den Spieler gegenüber, kann ich mir ehrlich gesagt aus Leute-Perspektive, die ja doch der Verein in den letzten ja, fast 25 Jahren mittlerweile zu dem gemacht hat, wo er ist, also irgendwie sein Lebenswerk, fällt mir schwer, mir das vorzustellen, dass das tatsächlich so der Antrieb gewesen sei. Aber werden wir wahrscheinlich erst nach dem Sommer sehen, wenn dann irgendwann wieder Eishockey sollte gespielt werden.
Genau.
Es ist davon auszugehen. Ein anderer,
der muss
warten im Moment, der Roger Federer, spielt auch mit niemandem. Also vielleicht mit seinen Kindern, weiss ich nicht, und mit der Ehefrau, aber da wissen wir nichts Genaues. Im Moment muss er allein trainieren und macht das auf Instagram und Twitter mit so Videos, die er im Moment rauslässt. Hat jetzt am Dienstag eins rausgelassen, also eine Übung vorzeigt, hat man gefunden, jetzt andere ihre Version davon posten, und dann gibt er Tipps und Kritik und so. Ganz amüsant, ich finde das lustig. Lässt sich der Lockdown besser aushalten. Und ich frage mich jetzt, ob du schon eingeschickt hast. Bist du schon am Üben?
Was habe ich eingeschickt?
Ja, dein Video, wie man dich am Tennis spielen sieht. Vielleicht spazieren oder mit dem Golfschläger. Nein, etwas, was man könnte beurteilen könnte.
Von Tennis halte ich eigentlich Abstand. Das ist nicht mein Ding. Ich kann das auch nicht schauen, ab und zu, ja. Selbstverständlich, wenn der Roger spielt. Aber selbst spielen, nein, mache ich nicht. Ich bin auch nicht so gerne Videos rumschicken. Vor allem nicht von mir selber. Also, nein. Okay. Mache ich nicht. Ich kann das auch nicht lernen. Ich finde das ja lustig, wenn er das macht. Aber ich meine, das ist der beste Tennisspieler der Welt. Da anzunehmen, dass man das nachmachen kann, ist auch ein bisschen vermessen. Also, ich finde, das ist ein Amüsement. Genauso, wenn man einmal zuschaut, bei den Golfprofis, so, der Golfschwung, den er hat, ja, den mache ich jetzt noch. Nein, das machst du nicht. Das bringt gar nichts. Also, eben, der Roger zu kopieren, weil ich glaube, ich würde mir wahrscheinlich den Ellbogen brechen oder so.
Mach das nicht. Nein, der Djokovic hat es aber gemacht. Hat dann geantwortet darauf, gefragt, ob es okay sei. So. Also, wir erleben jetzt hier irgendwie Trainingserfahrungsaustausch auf höchstem Level. Das ist hervorragend.
Ja.
Der Hugh Jackman hat etwas geschickt. Wieso auch immer.
Wer ist der Hugh Jackman?
Hugh Jackman, australischer Schauspieler.
Wolverine. Mel Gibson.
So. Bei einem ist Mel Gibson kommt. Was macht eigentlich der Mel Gibson im Lockdown? Der hat sicher eine Verschwörungstheorie.
Road Rage oder so.
Mel Gibson könnte das eigentlich auch machen. Oder so, ich weiss nicht, so die kragenweite Promis würde ich gerne mehr sehen im Lockdown. David Hasselhoff zum Beispiel. Was macht eigentlich der? Wahrscheinlich weiss man das nicht.
Das letzte Mal, wenn ich den David Hasselhoff habe ich einmal gesehen, höchst persönlich im Münchner Hofbräuhaus, wo wir nach einem Nationalmannschaftsspiel gegen die Deutschen haben wir ins Hofbräuhaus, und dann war der David Hasselhoff dort mit etwa 5 so Bodyguards. Nicht schlecht. Er ist ganz allein am Tisch gehockt. Und dann hat der Misko Antisin, ist natürlich ganz begeistert als Nordamerikaner. Er hat gesagt, oh, schau mal dort, David Hasselhoff. Und ich sagte, okay, gut. Und dann ist er rüber und hat das Autogramm holen von David Hasselhoff. Und dann ist der Bodyguard vorne hergestanden und hat gesagt, no.
Und dann hat der Antisin ohne Autogramm abziehen.
Dann ist er zurückgekommen. They wouldn't let me, hat er gesagt. Und der Bodyguard ist einfach durchgestanden und hat gesagt, piss off.
Und darum war der Herr Antisin nachher immer so hässig. Auf mich ist das einer der Gründe, warum er auf dem Feld so grantig war? Oder ist das vorher schon der Fall gewesen?
Nein, das war nicht grantig. Das ist eigentlich. Er war einfach mehr oder weniger gewalttätig.
Ja, eben, das würde
ich schon zu, aber das ist gar nicht aufgrund von schlechter Laune passiert, sondern anders aus Spass an der Freude, weil er einfach gerne mal reingeschlagen hat. Ja, aber nur das hat er nur auf dem Eis gemacht. Das ist eigentlich wie alle Hockeyspieler. Neben dem Eis völlig friedlich und zuvorkommend und freundlich. Das nächste Thema ist belgischer Fußball. Die haben, wenn es mir recht ist, die haben die Meisterschaft abgebrochen, was sie eigentlich nicht sollten. Und der Club Brügge zum Meister erklärt, was sie auch nicht machen sollten, nach Auffassung von der UEFA.
Sakrosankte. Nach Auffassung von der UEFA, wer sind die?
Die UEFA ist... Vereinigung von der neuen...
Danke vielmals. Weiss ich das endlich? Habe ich mich jahrzehntelang gefragt. Was ist die UEFA?
Die UEFA? Ich frage mich, hat die UEFA... Die UEFA
in Ruhe.
Die UEFA, auf jeden Fall, hat gesagt, nein, Belgier, das machen wir nicht. Weil,
jetzt?
Wenn ihr das macht, dann werden wir euch ausschliessen von diversen lukrativen und lustigen Wettbewerben, wie... Champions League zum Beispiel, vielleicht sogar Euro, ich weiß es nicht. Ich finde es eigentlich ein Skandal, dass die UEFA das macht. Ja.
Weil die UEFA soll das raushalten.
Die Länder, die Ligen müssen doch noch so autonom sein, dass sie selber bestimmen können, wenn jemand zum Meister erklären. Wenn sie denken, das ist vernünftig. Ja.
Ich glaube, für die UEFA geht es darum, einen Hebel zu haben, oder? Dass im Prinzip die ganze Welt, oder ihre ganze Welt, also der komplette europäische Fußball, mehr oder weniger gleichgeschaltet jetzt pausiert und dann weitermacht, weil die Grossen, ja, du siehst jetzt, wie ich da mit meinem Kopf rotiere, es ist mir ganz schwindelig aufgrund von diesem komplizierten Thema. Nein, das Problem ist ja, die UEFA will ja gerne vor allem die grossen 5 schützen, die grossen Ligen, die vor allem an diesen TV-Verträgen hängen. Und die sind recht abhängig von denen. Die haben logischerweise kein Interesse, die Saison abzubrechen und das Geld irgendwie wieder herzuschenken. Und es wird dann schon sehr kompliziert, wenn Belgien einfach abbricht und nachher wenn wieder anfängt, irgendwann im August, aber dann läuft in der anderen Liga die Meisterschaft noch. Und was ist denn mit der Champions League und überhaupt? Also es verkompliziert die ganze Sache schon extrem. Man könnte auch fragen, wieso hat Belgien ohne Not abgebrochen?
Ja, was heisst ohne Not? Die haben sich wahrscheinlich vorgestellt, dass es keinen Sinn mehr macht, da rein aus finanziellen Gründen zu warten und den Entscheid rauszuzögern. Die sehen wahrscheinlich keinen Spielraum mehr, um die Meisterschaft fertig zu spielen. Und keinen Sinn dahinter, die Spiele ohne Zuschauer abzuhalten. Was ja wahrscheinlich absehbar ist, dass man in nächster Zukunft nicht wird vor Zuschauern spielen können und darum einfach gesagt hat, nein, wir wollen das nicht machen. Und ich finde, das sollte also schon möglich sein, dass Belgier so autonom sind und sagen, wir handeln da so, wie es für uns bestimmt, am besten stimmt. Ich meine, es gibt ja kulturelle Unterschiede. Das sieht man auch innerhalb von der EU immer wieder, wenn es um Staatsrechnungen geht und so weiter. Die kulturellen Unterschiede sind gross. Die Belgier haben eine andere Mentalität, zum Beispiel nur schon als die Holländer, nehme ich an. Also, sonst wären sie ja nicht Belgier, sondern auch Holländer.
Drum. Ich bin erstaunt, dass sich die Flamme und die Wallonen überhaupt einigen können, dass man die Meisterschaft abbricht. Das allein ist eigentlich schon ein belgischer Kraftakt, vermutlich. Ein Zeichen von der Solidarität.
Das wäre wie wenn die Walliser würden einen gemeinsamen Hockeyclub herbringen, oder?
Das kannst du vergessen.
Ober- und Unterwalliser. Nein.
Wäre überraschend. Ich weiss nicht. Eigentlich ist das interessant. Also als Beispiel, ja, wie es die Schweiz auch könnte machen. Oder? Das ist eine vergleichbare Liga insofern, dass das auch ein grosser Teil der Einnahmen in der Schweiz mindestens oder aus den Matchtag-Einnahmen kommt. Der TV-Vertrag hat nicht das gleiche Gewicht wie in den ganz grossen Ligen. Von dem her. Wahrscheinlich auch von UEFA-Seite der Versuch, die Schöfli so ein bisschen zusammenzuheben. Weil wenn die ganzen kleinen Ligen sagen, wir brechen jetzt ab und die grossen sagen, wir machen weiter, dann hast du tatsächlich ein Chaos. Ich weiss es nicht. In der Schweiz wird das ja heissen, zwei Varianten, oder? Entweder IB wird Meister oder der FC St. Gallen mit dem Bettim, wo dann tatsächlich plötzlich der Titel am grünen Tisch, das wäre sehr passend, dass St. Gallen am grünen Tisch Meister wird. Bettim macht den FC St. Gallen zum Meister. Hervorragend.
Ja, ich bin grundsätzlich dafür, dass jedes Land, jede Liga selber darf entscheiden, ob sie einen Meister will. Aus sportlicher Sicht gibt es keinen Grund, irgendeine Mannschaft zum Meister zu erklären, bevor nicht die Meisterschaft auch gespielt ist. Kein Sportler selber will so Meister werden. Darum, das sind irgendwelche Bürokraten, die sich da irgendwelche Vorteile versprechen. Meistens geht es wie immer nur um Geld.
Ja, ein weises Schlusswort. Die wollen weitermachen, die gibt es zum Beispiel in Nordamerika oder in England auf den Inseln. Die Engländer haben sich jetzt für die Premier League überlegt, ob man auf China spielen oder auf Birmingham. Was ich interessant finde, dass die zwei Optionen gegeneinander ausgespielt werden. Also ich glaube, in London gibt es auch noch Trainingsplätze, wo man könnte Premier League Match austragen. Die NBA spielt in Las Vegas vielleicht, wenn man dann irgendwann wieder darf. Eishockey, NHL ist North Dakota im Gespräch. Irgendwo in der Eiswüste.
Fargo, North Dakota.
Ja, also klingt nach einer neuen Staffel, definitiv, von einer hervorragenden Fernsehserie. Die UFC will auf eine einsame Insel gehen. Die Käfigkämpfer, wenn die irgendwo im Paradies, im Inselparadies, eine Woche nach einem neuen Kampf steigen. Also kreativ sind sie wenigstens.
Wer? Käfigkämpfer?
Ja, alle.
Das Die sind nicht kreativ, die sind einfach aggressiv. Kreativ sind die Leute rundherum vielleicht.
Okay, gut.
Die, die können heiß, sich gegenseitig Birnen verdreschen, nehmen so einen Käfig drin. Das wäre eigentlich noch gut. Dann wäre das Problem auch gelöst, wenn man sie auf die richtige Insel schickt. Nämlich auf die Insel, wo die Bewohner sich dagegen verwahren, dass jemals irgendjemand auf ihre Insel kommt. Und sonst werden sie mit Speer beworfen. Also schicken wir sie dorthin.
Ja, eine Option. Jetzt weiss ich nicht, wahrscheinlich muss ich das vorher jemand abklären, ob man dort hin kann. Man könnte sich vorstellen, also wahrscheinlich bereicht es dann wieder die rundherum und nicht tatsächlich mit Athleten, was denn die ganze Geschichte, weiss nicht. Am Schluss, also das Problem aus deiner Perspektive nicht löst, ist da ja dann ein bisschen wohlwollender gegenüber, auch wenn ich jetzt die Faszination nicht so ganz nachvollziehen kann, die Sportart auf die Leute im Detail hat. Aber ich weiss es nicht. Was ist denn lässiger, NBA in Las Vegas oder NHL in North Dakota? Ich glaube, Buffalo ist dort auch im Gespräch.
Let's go Buffalo. Ja, ich bin nicht Freund von Basketball, finde ich nicht so wahnsinnig unterhaltsam, weil ich nicht weiss, welcher Korb ist jetzt wichtig für von den 195, die sie werfen in jedem Spiel. Ich kann das zu wenig beurteilen. Grundsätzlich finde ich die Idee aber gut, wenn man sich in so Blasen begibt, wo Sport treiben werden darf. Und dann dort wahrscheinlich in einer längeren, ausdehnten Turnierform die Meisterschaften entscheidet. Ist das wirklich das Ziel davon?
Das ist, glaube ich, im Moment das Verlockendste, die ganze Corona-Geschichte noch zu einem halbwegs würdigen sportlichen Abschluss zu bekommen, ja, um irgendwann anfangen können. Ich weiss, ich stelle mir das einfach wahnsinnig schwierig vor. Also eine Blase bestehend aus einer kompletten Liga, wo dann alle aufeinander oben hocken, dann dürfen die wahrscheinlich nicht raus. Grundsätzlich werden irgendwie aus der Tiefgarage vom Hotel ins Stadion gefahren und wieder zurück oder was. Ich weiss auch nicht, wie denn die trainieren genau oder wo.
Und wie viel? Also, wie viel Mannschaften
werden denn dort? Warum überhaupt?
Nein, wie viel sind denn dort? Ist denn einfach wie das Format bestimmt, wo irgendwie quasi Playoffs ausgespielt werden, wo dann eine bestimmte Option. Anzahl von Mannschaften, das kannst du ja nicht, in der NHL gibt es 31 Mannschaften im Moment noch, 31 Mannschaften in North Dakota unterbringen, finde ich jetzt ein bisschen abenteuerlich und optimistisch, wo willst du denn die unterbringen? Also,
ja, ich glaube,
sind doch einige Leute mit dem Ganzen, ja, aber wo denn?
Wahrscheinlich gerade an der Grenze zu South Dakota, ist eigentlich bekannt, warum es zwei Dakotas braucht.
Nein.
Schade.
Also wir nicht.
Wir aber
ich glaube, sie sind natürlich schon froh, dass zum Beispiel in Süd-Dakota, glaube ich, ist das Monument Valley, oder, mit dem Präsidentengesicht. Mount Rushmore. Das könnte natürlich der Grund sein, dass man gesagt hat, gehört aber uns das Monument und nicht euch im Norden. Also, sagen wir, da ist die Linie. Wir im Süden, ihr im Norden habt nichts.
Nix, die haben sicher auch irgendetwas.
Ja, die haben jetzt die Fernsehserie Fargo, wo
ja, meistens
gut, das ist relativ, spielt.
Relativ junges Phänomen, muss man fairerweise sagen.
Ja, gut. Aber ich finde die Idee finde ich grundsätzlich gut, dass man versucht, die Meisterschaften irgendwie noch auszuspielen. Man sieht, muss halt ohne Publikum, logisch. Aber die Leute wollen ja gleich unterhalten sein. Also das ist ja ein gutes Recht, was man jetzt hier alles sieht. Mit Videos, solange es nicht der Ragetti ist, mit seinen Trickübungen.
Hallo?
Aber sonst der Roger Federer sehr gerne. Aber irgendwann hast du das auch alles gesehen, das dreht sich dann im Kreis, das wird zur Ende loslaufen. Also wenn wir richtigen Sport, und richtiger Sport heisst Live-Sport, wo es jetzt um etwas geht, wo man sich jetzt kann aufregen kann, wo man kann die Hände über dem Kopf zusammenraufen kann, wo man kann vom Sofa aufspringen, das funktioniert alles nicht ins letzte Versuch mit einem alten Golfturnier, wo ich schon gewusst habe, wo der Ball landet. Und dann müssen sie sagen, wow, ja, aber ja, ich habe ja gewusst, wo der hinfliegt. Es ist einfach nicht das Gleiche.
Du musst einfach etwas schauen, das du noch nie gesehen hast. Du musst den neuen Sport. Es wäre jetzt deine Chance, zum Basketball anzuschauen, wenn du dich noch nie auskennst. Dann weisst du nie, wenn.
Nein, das will ich nicht. Das Korbball habe ich schon in der Schule, im Schulsport nicht gerne gehabt. Dann hat es immer geheißen, wenn du den nicht reinbringst, dann musst du dreimal klettern, hat es geheißen.
Das ist aber fies. Ja. Wird da intrinsische Motivation auch nicht direkt gefördert. Übrigens, Phil Jackson, Basketballtrainer, Legende, 11 NBA-Titel gewonnen, kommt aus North Dakota, laut Wikipedia.
Ja,
Wiz Khalifa, Hip-Hop. Hip-Hop-Grösse auch aus North Dakota. Gut. Nachher, dann schaut es relativ zügig, muss man sagen.
Gut, dann muss ich sagen, das sind schlagende, durchschlagende Argumente. Und mit dem, auf das Stichwort hier wechseln wir zum Boxen. Da ist die Frage wach geworden, wenn man ein bisschen umstöbert in alten YouTube-Videos über die grössten Boxkämpfe, die es jemals gegeben hat und so weiter, stößt man auf ganz lustige und spannende Nicknames, nämlich, die man heute ein bisschen vermisst. Oder meine ich das noch, dass die Nicknames früher wieder verbreitet waren? Hector Macho Camacho, Ray Boom Boom Mancini, Sugar Ray Leonard, Marvelous Marvin Hagler, Thomas Hitman Hearns, Hitman.
Ein Witz. Ja, ein Witz. Ich glaube, sie sind vor allem origineller gewesen. Es gibt es ja immer noch. Also der Tyson Fury tut sich auch als Gypsy King bezeichnen. Und es gibt den Bronze Bomber und so. Aber es ist halt alles so, naja.
Dreier Mike.
Man hat alles schon wahrscheinlich gehört.
Dreier Mike ist ja irgendwie auch nicht ein richtiger Nickname gewesen, sondern einfach der Name und noch etwas von hergestellt. Wo irgendwie, ja, Iron Mike.
Ja, gut, das ist schon.
Was die Klitschko, haben die mal.
Dr. Steelhammer hat es gegeben, ist der eine Klitschko. Das war aber auch eher ein bisschen gesucht, muss man fairerweise sagen.
Das ist der, der die ganze Zeit Milchschnitte gefressen hat, oder?
Ja, haben beide, oder? Ja. Parallel, normalerweise.
Ja, ich war nicht Fan von denen. Das war irgendwie auch langweilig dort.
Das ist das Problem. Sie sind halt sehr überlegen gewesen, dieser ganzen Geschichte. Sehr
überlegen.
Also Hector Macho Camacho ist natürlich schon also die höhere Kunst vom Nicknamen geben, das muss man schon sagen. Definitiv.
Und natürlich nicht zu vergessen, der alle und alles überragend, Roberto Duran. Was hat der für einen Nickname gehabt? Du als Boxexperte müsstest du. Wie ist der Pistole geschossen, Antwort?
No Mass muss der
ja, No Mass hat er dann einmal gekriegt, aber die Steinhände haben sie dann doch gesagt. Manus de Piedro. Irgendwie so.
Das würde noch Sinn machen. Panamaischer Boxer, logischerweise. Die Hands of Stone hat er gehabt. Roberto Duran.
Legendärer Kampf gegen den Sugar Ray Leonard Club.
Ja, hat das in dieser Zeit dort ja schon ein paar legendäre Kämpfe in dieser Hochzeit, wo Hearns, Hagler, Robinson, die üblichen Verdächtigen dann jeweils aufeinander losgegangen sind. Das ist das, was man sich eigentlich heute würde wünschen, oder? Dass einfach die Besten versuchen, gegen die Besten zu boxen.
Ja, und vor allem, wenn der Kampf zum Beispiel zwischen dem Marvin Hagler und dem Hitman Hearns, der eine ist sehr kurz, ich glaube, nur in der dritten Runde ist der Hearns zu Boden. Aber das ist von Anfang an, sind die aufeinander los wie die Wilden. Und also ein Schlaghagel, permanent. Der Hagler hat, glaube ich, schon nach 10 Sekunden klaffende Wunde auf der Stirn. Und der Hearns ist dann irgendwie in der dritten Runde um. Aber bis dorthin war es permanent die Action gewesen, nicht von Klammern und Taktieren. Sie sind einfach reingeschlagen worden.
Sehr ein gutes Zitat gewesen. Und offensichtlich auf YouTube verfügbar, wie ich deine Ausführungen entnehme. Du hast reingefuchst in den letzten Tagen.
Reingefuchst, sehr schöner Ausdruck. Ja, ich habe mich gewolft sogar.
Und dann plötzlich den Wolf geschaut.
Jetzt habe ich stundenlang die Boxvideos geschaut. Ich war noch ganz verwirrt gewesen. Dann haben wir den Gang nicht mehr gehört. Der Gang, der gesagt hat, es ist Zeit, um ins Bett zu gehen. Und dann war plötzlich irgendwie morgen um 2 gewesen. Dann habe ich gemerkt, im Reflex, dann im Bett, wild umgeschlagen, nachher auf dem Mutli.
Gott sei Dank im Bett und nicht auf einem von deinen Spaziergängen. Das ist ein Schwammending an der Seebach in Aufruhr geraten. Gute Gelegenheit. Machen wir eigentlich unsere Buchtipps noch? Könnte man auf den Fight anweisen, apropos legendäre Boxkämpfe, das Buch Norman Mailer, wo damals der Muhammad Ali, glaube ich, mehr als einmal begleitet hat, hat ein Buch geschrieben, nur über den Kampf Ali Foreman 1974, glaube ich, in so Rumble in the Jungle,
wo er Rumble begleitet hat.
Herr Mailer auch sehr viel betrunken war während der Recherche zu dem Kampf. Ali Foreman, richtig 30. Oktober 1974. Legendärer Kampf, sehr, sehr noch lesenswert.
Absolut.
Und anschauenswert. Findet man auch auf YouTube übrigens.
Findet man auf YouTube eine interessante Vorstellung. Ein Buch über einen Boxkampf.
Mhm. Und
verdichtet.
tönt im ersten Moment sehr langatmig, ist es überhaupt nicht. Muss gut, man sich gut einmal geben. Endspurt sollten wir uns auch geben.
Gut. Endspurt.
Formel 1 ist im Moment finanziell ziemlich in Schieflage in dieser ganzen Corona-Pandemie. Jetzt hat auch Alpha selber Kurzarbeit angemeldet, wie der Kollege Roger Benoit heute gemeldet hat. Ja. Deine Reaktion?
Ja gut, Formel 1 muss sowieso überbüchen grundsätzlich. Also die ist viel zu teuer, wird viel zu viel Geld ausgeben, hat sich viel zu weit vom Publikum entfernt. Ich erinnere mich, mein Onkel ist 1972 mit einem Kollegen auf Österreich gefahren, Zeltwagen, hat dort beim Conu-Team, wo eigentlich nur ein Rennen bestritten hat, aber können als Elektriker einspringen und dort umschlüsseln und machen. Das war die Erfolgsnähe, die es auch im Rennsport braucht. Also die müssen eine Kehrtwende machen. Einheitschassis von mir aus, dass Motoren noch irgendwie einem Wettbewerb unterstellt sind, aber die Geldvernichtungsmaschine, die ist einfach nicht mehr am Leben zu erhalten. Also wenn sich die Formel 1 nicht selber abschaffen will, muss sie auf dem hohen Ross absteigen. Eine Überraschung, die WM in Russland, wir reden vom Fußball, die WM in Russland und Katar sollen gekauft worden sein.
Grandiose Überraschung. US-Justiz behauptet das. Ja, es gibt Hinweise, dass das tatsächlich so war. Treibt mich jetzt irgendwie gerade nicht wahnsinnig um, weil eben Sachen, die man eigentlich schon geahnt hat, muss logischerweise dann noch bestätigt werden, juristisch. Man muss vielleicht schauen, dass der Prozess auch nicht verjährt. Da haben wir in der Schweiz jetzt erst gerade Erfahrungen gemacht, damit dass das gar nicht so einfach ist.
Das wäre auch noch ein Thema.
Keine Ahnung. Aber ja, hat mir jetzt auch nicht gerade, ist mir nicht gerade das Kaffeetastli aus der Hand gefallen, als ich das gelesen habe. Vor 23 Jahren, apropos Verjährung, ist verjährt logischerweise nie. Tiger Woods hat sein erstes Major-Turnier gewonnen. 13. April 1997.
Ja. Und?
das frage ich dich.
Ja, natürlich. Der Einstieg in die grösste Golfkarriere wahrscheinlich nicht vor allen Zeiten, weil vielleicht noch hoffentlich irgendetwas nachkommt, aber sicher einer der allerbesten Golfer, wenn nicht der beste Golfer von der bisherigen Geschichte. Ich finde, es ist schwierig einzuschätzen. Ben Hogan, Saracen, Jack Nicklaus, es gibt diverse, die den Titel Gold für sich beanspruchen. Vielleicht ist es einfach so, weil der Woods noch spielt, hat man das Gefühl, man hat, das ist so ein Relikt aus der Vergangenheit, wo immer noch oben ist, wo man auch bestaunt, oder? Und bestaunen kann, für mich der grösste Fall. Zeiten und der Nächste, wo der Anspruch offensichtlich auch hat, Simon Amann, will noch weiter fliegen, wobei fliegen für den wahren Begriff in dem Zusammenhang. Fliegt weiter, also mindestens hüpft weiter, bis noch zwei Jahre weiter Ski springen.
Ja, sagt er. Scheinbar ist das so. Bis 2022 Peking, 4 Olympiamedaillen hat er schon. Ob er jetzt noch ein, zwei holt, müsste man grossartig und optimistisch sein. Aber eigentlich ist, also dann wäre er 40. Völlig entspannt eigentlich. Der Noriaki Kasai hat jetzt gerade bekannt gegeben, der Japaner mit 47 noch mal eine Saison anzuhängen. Also, ich glaube, da kommt noch einiges aus uns zu, wenn er sich den als Vorbild nimmt. Und, ich weiss nicht, ja, den sehe ich gern. Man weiss nie genau, was kommt bei ihm. Plötzlich entdeckt er wieder irgendwie einen Carbon-Schuh, den er nach vorne bringt. Das würde mich nicht überraschen, wenn irgendwie der Tüftler wieder einen im Ärmel hat. Also so hartnäckig, wie er dranbleibt. Eigentlich eine Figur, die mir noch passt. Soll nur weitermachen, finde ich gut.
Soll sich einfach nicht verletzen dabei. Das
wäre schade.
Es ist immer lustig, bis jemand verletzt wird.
Bis
das wäre dem Grenze. Ganz sicher nicht lustig. Ja. Also gut, ich würde sagen, danke vielmals für das Zuhören. Ja.
Ja.
Abonnieren Sie uns auf Netflix, Disney Channel, Amazon, Spotify natürlich.
Galaxus. Sie sind jetzt hoch im Kurs. Adieu, merci. Bis nächste Woche.
Adieu.